Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Mein Name ist Ludwig, ich spiele Schlagzeug und wie man merkt, das ist mein erster Podcast, bei dem ich mitmache. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich, dabei zu sein, neben meinen tollen Freunden und Mitstreitern.
Danke für die lieben Worte. Ja, ich bin Hannes, ich spiele Gitarre und singe.
Und hallo, mein Name ist Matthias und ich spiele auch Gitarre und zusammen sind wir die Band Sind und vor kurzem kam unser neues Album Erstmal für immer raus. Herzlich willkommen beim Podcast von unserer Seite, danke.
Sehr, sehr gerne. Interessante Konstellation. Ich finde es immer ganz spannend, mit mehreren Leuten mal aufzunehmen, weil manchmal sehen die auch Sachen zu einem Song irgendwie aus unterschiedlichen Perspektiven und vielleicht auch mal ganz anders. Kann auch ganz interessant werden. Ihr habt es eben gerade schon angesprochen, wir wollen über euer kürzlich erschienenes Album Erstmal für immer sprechen, aber wahrscheinlich nicht nur eure Fanbase hier den Podcast hört. Vielleicht könnt ihr mal so ganz kurz erzählen, ja, wie lange ihr das macht, vielleicht kurz beschreiben, was für eine Art von Musik das ist und dann gehen wir weiter.
Ja, uns gibt's so seit 11 Jahren jetzt mittlerweile, seit 2013, damals noch in anderer Besetzung und Erstmal für immer ist jetzt unser 4. Studioalbum, was wir veröffentlicht haben und ich finde es ja immer recht schwierig, über seine eigene Musik zu sprechen, was das denn so genau ist. Das hieß damals bei uns irgendwie latent kredibel, ohne zu wissen, was das eigentlich genau bedeuten soll. Mittlerweile, glaube ich, einigen wir uns da meistens auf deutschen Indie-Rock-Pop. So würde ich das mal einschätzen. Und Fokus generell ist bei uns dabei immer, dass es schon gitarrenlastige Musik ist mit Texten, die uns persönlich aus dem eigenen Leben irgendwie begleiten.
Es ist ja so, dass ihr jetzt auch zu dritt hier seid und ihr seid auch zu dritt in der Band. Also ihr habt jetzt keinen irgendwie außen vor gelassen oder keine Zeit hatte, hier mit zum Podcast zu kommen, sondern ihr macht das zu dritt und wahrscheinlich noch mit ein, zwei Leuten mehr, wenn ihr dann irgendwann live spielt, gehe ich davon aus, dass dann ein bisschen mehr am Start ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ludwig hat ja schon gesagt, das ist unser 4. Album gerade gewesen. Auf dem Weg dahin haben wir sehr viele Freunde gefunden, auch ein paar mehr oder weniger verloren, die aber immer noch in irgendeiner Weise Bestandteil der Sind-Familie sind. Damit meine ich vorzugsweise Arne und Max, die als Sänger und Gitarrist beim ersten Album mitgemacht haben. Und jetzt hat sich irgendwann auf dem Weg in diesem Prozess herauskristallisiert, dass wir drei das Kernteam sind, die ganze Orga und Musik und alles strukturieren und machen. Und live haben wir natürlich noch viel, viel mehr dabei. Also das ist ein Jens und ein Henko mit auf der Bühne bei uns, aber Timo, der den Ton macht, ein wunderbarer Toni, den wir dazu gewonnen haben, der sich ums Licht kümmert. Und ganz viele helfende Hände wie einen Stefan oder einen Greg, die Fotos, Videos und einfach Technik-Support und weiß ich was machen, bis hin zu anderen Leuten, die einfach bei der Website und weiß ich wo überall helfen. Und natürlich dann, ja, das Team ist noch viel, viel größer. Beim Label könnte man jetzt noch weitermachen, Booking-Agenturen und so.
Natürlich, glaub, da hängt noch einiges immer mit dran.
Aber im Kern kann man eigentlich sagen, dass wir drei sind quasi die Band Sind, aber es gibt halt eine riesengroße Sind-Familie. Und auch bei den Aufnahmen beschränkt sich das nicht auf uns drei und den Produzenten, sondern auf ganz viele Leute. Auch Max und Arne helfen auch hier und da mit und geben Input. Also es ist eher eine große Familie, ein Kollektiv. Und das hat sich als irgendwie sehr, sehr schön eine Konstellation bewiesen die letzten Jahre.
Es war auch ein sehr pragmatischer Ansatz damals, als wir die Band gegründet haben. Wir hatten eigentlich nur vor, irgendwie kostenlos auf Festivals zu kommen, im besten Fall da zu spielen. Und jede Funktion irgendwie um die Band herum und in der Band selber mit Freunden zu füllen, dass wir dann halt möglichst als große Travel-Party da hinfahren können, eine schöne Zeit haben können. Und das hat anfangs auch sehr gut geklappt.
Ja.
Und klappt eigentlich auch immer noch. Also es ist ein sehr schönes Musik machen vom Studio bis zur Live-Bühne.
Also um da einzuhaken, unser erstes Festival war das Feel-Festival und wir kamen mit 15 Freunden und vor der Bühne standen 7. Also plus unsere Freunde, aber ein Plan ist aufgegangen.
Ja. schöne Zeit gehabt. Das ist gut.
Absolut.
Ja. Kommen wir mal zu eurer Musik und steigen wir eigentlich direkt logischerweise dann auch mit dem vierten Album, habt ihr schon gesagt, ein. Erstmal für immer. Und da gibt es auch einen Song drauf, der genauso heißt. Bevor ihr vielleicht gleich ein bisschen mehr über den Song erzählen könnt, die Frage vorweg, wie kamt ihr denn drauf, diesen Song auch als Albumtitel zu nehmen? Oder habt ihr schon einen Namen für das Album gehabt und der Song ist danach entstanden? Wie war da so die Herangehensweise?
Ludi?
Also die Geschichte zum Songnamen selbst, die kann der Hannes am besten erzählen, weil es eigentlich eine sehr schöne Anekdote ist. Aber wenn ich mich jetzt recht entsinne und der ganze Prozess mit dem Album lief ja jetzt schon echt 2 Jahre lang irgendwie, bis es jetzt rauskam, kam das tatsächlich eher so im Prozess, dass wir gesagt haben, der Titel trifft eigentlich das Thema, worum es im ganzen Album geht, eigentlich so mit am besten, so dieses ganze Thema Zeit und wie schlägt sich das irgendwie auf uns privat aus oder wie haben sich die ganzen Jahre auf uns privat ausgewirkt. Und so kam es dann, dass wir gesagt haben, das ist doch eigentlich ein perfekter Titel, ohne zu sagen, wir müssen irgendwie das Album so benennen und schreiben danach die Musik. Das kam eigentlich alles so eher im Prozess.
Okay, Hannes, hast du Hannes schon erwähnt, der dann noch eine Anekdote zu erzählen kann? Oder
wie ja, kommt er nicht drum rum.
Da kommt es gibt mehrere Anekdoten, denn okay, der Song ursprünglich hat angefangen, in der Corona-Pandemie waren wir alle jahrelang nicht im Urlaub und dann haben wir irgendwie gesagt, komm, jetzt fahren wir irgendwie mal weit weg und dann sind Ludi, meine Family und Freunde nach Thailand geflogen und da habe ich mir so eine kleine Gitarre in so einem Laden gekauft. Die hing da jahrelang. Die war komplett verstaubt und kaputt. Und sie ging auch nicht mehr so richtig. Sie hat nur ein einziges Riff von sich gegeben, bevor sie kaputt gegangen ist. Und das ist die Melodie quasi zuerst mal für immer. Und das ist quasi auch so zu hören. Das ist das Einzige, was diese Gitarre jemals von sich gegeben hat. Jetzt ist sie weiß lackiert und für die Malaga Boys mit LED-Stripes verziert. Aber sie hat den großen Teil zu diesem Album beigetragen und der Titel kam daher, dass an meinem Kühlschrank hing eine, wie ich dachte, Hochzeitseinladung und ich dachte, das ist ja witzig, erstmal für immer auf eine Hochzeitseinladung zu schreiben von einem Pärchen, wo viele dachten, oi, wenn das jetzt nicht etwas zu schnell ist, aber also ich fand es irgendwie sarkastisch oder wir und auf der anderen Seite hat es ja was total Melancholisches, Schönes, weil alle Dinge sind ja irgendwie erstmal für immer. Alles ist endlich, so glauben wir zumindest. Und das gibt dem Ganzen ja wieder etwas ganz, ganz Schönes, Melancholisches, nachdenklich Stimmendes. Und insofern passte das perfekt zum Text und zum Album und zum Song.
Und gab es denn so ein Ranking, so eine Abstimmung? Oder,
ja, die gab es.
Genau, mit Strichlisten, Albumname, einer der Songs.
Es gab zwei Titel und es war erstmal für immer oder Please Behave as Advised. Und da wurde dann quasi abgestimmt. Und erstmal für immer hat quasi mit fast 100% gewonnen.
Okay. Haben wir doch gleich eine super Überleitung zu einem Song gefunden, den ich auch bei mir auf dem Zettel habe. Please Behave as Advised hört sich ja erstmal für jeden, der jetzt auf so eine Liste drauf guckt oder auf ein Album drauf guckt oder wie auch immer, als würde da jetzt ein englischer Titel kommen. Das ist schon mal das Erste. Ihr singt ja trotzdem Deutsch, also bis auf jetzt eben diese Zeile oder ich kann jetzt nicht alle Wörter auseinandernehmen, könnt ihr wahrscheinlich besser sagen, aber ist das, kommt das öfters vor? Habt ihr das früher auch schon gemacht, dass ihr auch englische Phrasen oder ist da irgendeine Phrase verwendet? Oder kam das? Wie kam das dazu?
Also das mit dem Englischen kam tatsächlich so richtig erst mit diesem Album. Also zum Beispiel bei dem Song Angst 2.0, da haben wir dann auch im Refrain die englische Zeile.
Ja.
Wo man sich natürlich auf der einen Seite fragt, okay, eigentlich ist ja schon unser Fokus, deutschen Text zu finden und damit das auszudrücken und haben uns jetzt bei dem Album aber auch gesagt, so hey, wenn es irgendwie sich ergibt, in Anführungsstrichen, oder genau das Gefühl vermittelt, dann können wir da auch mit gutem Gewissen auch mal in was Englisches rutschen. Und bei Please Be Half As Advice, also eigentlich, Hannes, müsstest du halt die ganze Zeit Anekdoten erzählen, weil das kommt ja auch etwas aus so einer, aus einem Ausflug oder so, ne?
Waren wir in Nashville, mein Papa und ich waren in Nashville und da stand in einem Museum ein Schild mit der Aufschrift Best Behavior Advised. Und ich war so, das ist irgendwie witzig, entweder du schreibst mir vor, mich perfekt zu verhalten oder eben auch irgendwie nicht. Ich fand es so halbgar, so wischiwaschi und das fand ich irgendwie ganz, ich war so, okay, Please Behavior Advised, aber was ist denn Advised und wie und genau und was? Und das passte irgendwie gut zu dem Song und dann haben wir uns halt in dem Text ein bisschen, naja, beschäftigt mit so Phrasen. Und das ist ein ganz witziger Song, auch musikalisch sticht er raus und das ist was, was uns irgendwie ausgemacht hat, oder was heißt was ausgemacht, das können wir ja nicht entscheiden, aber was uns sehr wichtig war auf diesem Album, nicht nur Songs zu schreiben, die vielleicht erwartet werden oder wo wir denken, dass sie passen würden, sondern wir haben gesagt, macht, was wir wollten. Wir haben die Songs umgesetzt und so umgesetzt, wie wir Lust drauf hatten, wie wir sie gefühlt haben, auch wenn der maximal raussticht, aber warum nicht, wir fanden ihn toll. Und erzählt eine eigene Geschichte und passt somit auch sehr, sehr gut aufs Album.
Ich würde da noch was zu ergänzen einfach, weil ich finde, wir schreiben seit 4 Alben oder davor dann seit 3 Alben die ganze Zeit deutsche Texte. Und das ist nicht nur ein Abarbeiten auf einer inhaltlichen Ebene, die Themen, die man bespricht, sondern auch auf einer sprachlichen, immer wieder neue Wörter zu finden, andere. So das eigene Vokabular immer wieder zu hinterfragen und nicht nur, es geht ja nicht nur um Reime, es geht ja um ganz viele Parameter bei der Sprache einfach dabei. Und das, was Hannes eben schon so grundlegend gesagt hat, das fand in meinen Augen speziell eben in der Musik, was Synthesizer oder Klangwelten auch angeht, statt, aber auch im Besonderen bei der Sprache. Und Please Behave ist so eines der Paradebeispiele davon, sich einfach auch mal zu trauen, das Zitat, was man irgendwo findet, zu nehmen und daran weiterzuarbeiten oder bei Wonderwall genau das Umgedrehte zu machen, diese Problematik zum Text werden zu lassen. Also die Frage, wie man Wonderwall eigentlich übersetzen würde und dabei festzustellen, dass das kaum geht.
Ja, super, ihr gebt mir hier die eine Steilvorlage nach der nächsten, also als hätten wir es abgesprochen, haben wir gar nicht. Wonderwall ist nämlich genau auch so ein Ding, mit dem Inhalt auch sich da auseinanderzusetzen, was denn die Wonderwall ist. Und der Song ist eben, heißt eben so und ist auch wieder Englisch. Man könnte natürlich zuerst denken, okay, was haben sie jetzt gemacht? Haben sie ein Oasis-Cover gemacht auf Deutsch? Oder also was einem so einfällt, wenn man einfach nur Wonderwall auf so einer Checklist liest, ist es natürlich nicht. Ich finde, das hast du schon ganz schön eingeleitet mit dem, dass du die Auseinandersetzung dieses Wortes Wonderwall, was ist das eigentlich? Vielleicht auch ist es für viele was, für jeden was anderes, oder? Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Habt ihr einen Auslöser gehabt dafür?
Also, wir hatten mal einen Song, ganz früher, der hieß Wonderwall unter deinem Balkon. Und den spielen wir nicht mehr, den gibt es auch nicht mehr, den hatten wir nur ganz, ganz kurz öffentlich. Und wir wussten zu der Zeit, als der Song geschrieben wurde, also der Song ist schon etwas älter, ich würde sagen, 3 Jahre ist die Idee alt. Da war uns nicht klar, dass Oasis zurückkommt, aber Wonderwall als Song ist ja allgegenwärtig. Aber auf jeden Fall war es wirklich ein Versuch, ein Liebeslied zu schreiben. Und ist in Deutsch super schwer. Es ist halt sofort kitschig, es ist sofort entweder Schlagerstadel oder mega Mainstream-Pop. Und es fällt echt schwer, ein schönes, einfach straightforward Liebeslied zu schreiben. Und diese beiden Ideen sind zusammengekommen. Und daraus ist irgendwie dieser sehr ehrliche, dann doch irgendwie vielleicht witzige Song geworden, der aber genauso gemeint ist, wie er klingt.
Ist ja spannend. Klingt genauso, wie er gemeint ist. Oder andersrum. Da bleibt ja auch natürlich für jeden ein bisschen Interpretationsspielraum. Ist aber natürlich auch immer sehr schön, sich den selber mit reinzuholen.
Aber das ist ja das Schöne. Ich weiß zum Beispiel, Gedichtanalyse früher in der Schule.
Oh,
der Dichter oder die Dichterin, ich glaube nicht, dass die alle Interpretationen vorhergesagt und mitgedacht haben. Ich glaube, ein Song ist immer ein Status eines Gefühls, ein Ausdruck eines Gefühls von uns. Und in dem Moment, wo die Hörerin oder der Hörer das hören, entwickelt sich die Geschichte ja in eine ganz andere Richtung. Und das versuchen wir immer, da eine Grundlage zu liefern, die zwar irgendwo ganz klar ist, aber irgendwo auch sich weiterentwickeln kann, wie Karlshorst oder Kino Kosmos, was natürlich irgendwie unsere Erfahrungen sind, aber jeder Mensch hat ja sein eigenes kleines Karlshorst oder sein Kinokosmos. Und diese Grundlage versuchen wir natürlich immer zu legen, ohne dabei zu breit oder eben zu doll spezifisch zu werden.
Habt ja euch bestimmt auch überlegt, nachdem ihr gesagt habt, das Album kommt dann und dann raus, mit welchem Song ihr startet. Ihr habt, soweit ich weiß, mit dem...
mit Was bleibt.
Was bleibt habt ihr genau angefangen, das war also Ende Mai. Welche Gedanken haben dabei eine Rolle gespielt, genau diesen Song zu nehmen? Weil ihr habt ja schon gesagt, da sind einige Songs, die sind auch schon älter. Manchmal bleibt einem nur der erste Song, der schon draußen ist, aber ich glaube, ihr wart in dem Prozess mit Sicherheit schon einiges weiter. Was waren so die Beweggründe, eben Was bleibt als erstes zu nehmen?
Müsste ich nochmal in unser Tagebuch gucken.
Habt ihr ein Bandtagebuch?
Nee, haben wir tatsächlich nicht. Aber ich wüsste auch gar nicht, ob wir jetzt so ganz konkret sagen könnten, was da der Auslöser war. Ich glaube, das ist ja dann am Ende so ein Prozess, in dem man ist. Das war ja dann auch im Mai tatsächlich noch gar nicht fertig, das Album an sich. Ne? Und dann arbeitet man da eigentlich an ganz vielen Songs, gerade auch irgendwie noch gleichzeitig, will aber auch einen Song schon dann rausbringen. Und ich glaube, das ist dann auf jeden Fall so ein Mix aus pragmatischer Herangehensweise einfach, mit welchem Song man anfängt, und auf der anderen Seite auch so ein bisschen das Gefühl, mit welchem Song man inhaltlich anfangen kann. Und ich glaube, da ist bei dem einfach von unserer Seite aus das Gefühl, dass der eine gute Brücke schlägt zu dem, was quasi war und wie es jetzt weitergeht, und quasi so ein Neustart mehr oder weniger nach fast 2 Jahren wiederzugeben.
Ja, ergänzend kann man natürlich sagen, dass die Idealvorstellung ist, dass man ein Album produziert hat, setzt sich mit allen Beteiligten hin und sagt, okay, welche Reihenfolge, was passt musikalisch, was schließt gut ab mit dem alten Album, was stellt das andere Album oder das neue kommende Album gut vor, und welchen inhaltlichen Faden will man ziehen. Bei uns haben wir das nicht ganz erfolgreich geschafft, weil wir irgendwie dann hinterherhingen und dann mit der Tour auch einen strikten Zeitplan hatten, weil die wollten wir einhalten. Und dann ist es, wie Ludi sagt, eine Mischung aus pragmatischen Entscheidungen, aber eben auch zu schauen, okay, was funktioniert vielleicht auch im Radio und im Streaming, und welche Geschichte kann man aber entlang dieser Singles erzählen.
Und das ist ja auch mittlerweile eine Frage, mit der wir uns auch viel mehr auseinandergesetzt haben und jetzt sicherlich für alles, was da kommt, noch mehr mit auseinandersetzen werden oder beschäftigen. Nämlich, also auf der einen Seite ist ja unser Album kein Konzeptalbum in dem Sinne, ne? Also hatten wir ja gerade auch schon gesagt mit Titel, sondern es kam einfach durch einen Prozess. Und die Frage ist natürlich auch, wie wichtig ist genau das inhaltlich und musikalisch, einen Release-Plan zu erstellen, wenn ja gerade Musik sehr kurzlebig veröffentlicht wird. Und damit muss man sich ja auch irgendwie also ein bisschen auseinandersetzen, vielleicht auch dann an manchen Stellen von so einer romantisch-künstlerischen Perspektive zu verabschieden und zu sagen, okay, vielleicht ist es erstmal wichtig, überhaupt Musik zu veröffentlichen, um damit rauszukommen, und gar nicht so sehr, welche Reihenfolge, was, wie und überhaupt, weil es sind so viele Sachen davon abhängig, ob es jetzt irgendwie im digitalen Veröffentlichen ist, welche Playlisten funktionieren, wo man da irgendwie landet, welche Songs für die Radiosender funktionieren. Die haben ja dann auch eine andere Halbwertszeit als dann irgendwie im digitalen Vertrieb. Und insoweit ist das ja auch auf eine Art eine spannende Sache, Musik zu veröffentlichen gerade.
Naja, und gerade daraufhin war ja auch so ein bisschen so die Frage gemünzt, so, dann muss man sich ja vielleicht schon Gedanken machen, welchen Song, wenn man schon ein paar vorher hat, welchen nimmt man denn, um zum Prozess einzuleiten, und manchmal ist man eben gezwungen, eben ein paar Sachen schon vorher zu machen, weil es einfach vom Zeitplan nicht anders geht und andere Songs noch gar nicht fertig sind. Von daher ist das tatsächlich immer eine spannende Geschichte, und dann kommt eben das Nächste, dass die Songs natürlich live immer noch ganz anders funktionieren, wie sie auf Platte sind. Und auch bei den Fans teilweise Songs ganz anders ankommen, weil sie live super funktionieren, was wir vorher noch gar nicht so gedacht hätte.
Das war jetzt auch auf Tour ganz schön zu sehen. Wir hatten dadurch ja dann auch die Möglichkeit, uns wieder mit dem ganzen musikalischen Material so ein bisschen neu zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, und haben dann halt für die Tour halt auch gewisse Songs einfach anders ein bisschen umgesetzt. Also zum Beispiel Wonderwall haben wir auch einfach anders gespielt und im besten Fall hört man das bald auch mal als Live-Version. Aber das war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie du sagst, ja, wie die Songs dann auch ankommen bei den Leuten und wo man vielleicht das Gefühl hat, okay, mit so einer sehr positiven Reaktion hätte man da vielleicht gar nicht so gerechnet oder man merkt dann beim Spielen erst vor so vielen Leuten, was der Song in einem selber auch auslöst, wenn man spielt.
So. Aber es sind auch andere Sachen, wie zum Beispiel Radio 1 hat uns in die Rotation aufgenommen mit keiner der Singles, aber sie haben sich Allee der Kosmonauten genommen. Ein Song, den wir jetzt dafür fürs Radio nicht auf dem Schirm gehabt hätten, aber es sind dann eben doch zum einen einzelne Personen, andere Gefühle, andere Umstände und Rahmen, in denen das dann gehört und bewertet wird. Insofern ist es super schwer, auch als Künstler oder Künstlerin da die perfekte Entscheidung zu treffen. Deswegen, wie Ludi immer sagt, nach dem Bauchgefühl gehen, was wir gut finden und der Rest ergibt sich oder ergibt sich eben nicht.
Kriegt ihr da irgendwie auch dann so ein Feedback, warum das so ist? Also ist ja gerade mal ganz spannend für zukünftige Prozesse, wenn da jetzt plötzlich ein Song in Rotation auf einem so größeren Radiosender ist, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Oder geht das einfach irgendwie so, nehmt ihr dann so hin? Und dann
läuft es gibt da schon Feedbackrunden. Mal ist, ja, von, ja, wissen wir jetzt gerade nicht oder passt gerade nicht. Wir warten erstmal ab und gucken, wie die anderen Songs sind. Also da gibt es wirklich alle möglichen, ich sag mal, Ausreden oder Absageformen. Bei Radio 1 ist natürlich eine besondere Verbindung für uns, weil wir da schon öfter waren und da ein sehr verbundener Sender ist, der uns auch sehr unterstützt hat. Deswegen hofft man natürlich immer mit jedem Song, kommt er vielleicht da rein, kommt er vielleicht nicht rein. Aber da gibt es relativ auch oft ehrliches Feedback hin und da sehen wir jetzt gerade nicht. Oder ist uns zu langsam oder nicht thematisch nicht passend genug. Und man muss ja sagen, als deutschsprachige Band ist es super schwer. Es gibt einen sehr beherrschenden Pop- und Rap-Markt. Und für eine deutsche Indie-Band mit deutschen Texten ist es nicht ganz so einfach, konstant ins Radio zu kommen. Deswegen muss da schon viel zusammenkommen.
Ja, stimmt tatsächlich. Also für es gibt zwar genügend Leute oder es gibt auch viele Leute, die eben diese Musik hören, aber es ist ganz selten, dass da ganz viel, wenn es nicht extrem an Richtung Pop geht, dass es im Radio läuft. Also es gibt da oder ein paar Nischenradios oder sowas, die aber nicht die große Masse abdecken.
Ja.
Ja, und man hat ja selber auch gar nicht den Bezug, ne, weil es gibt ja dann eine Radio-Promo, die sich darum kümmern. Mit denen steht man zwar eng in Kontakt und plant auch, welche Songs wie kommen, aber am Ende kann halt niemand wirklich garantieren, was wie funktioniert. Weil ja auch so viel neue Musik gleichzeitig rauskommt aktuell. Und ich glaube, ich habe jetzt irgendwie eine Statistik gesehen, dass jetzt irgendwie in diesem Jahr so viel Musik rauskam wie ewig nicht, keine Ahnung. Was ja auch gut ist, aber dadurch hat man, wie Hannes schon sagt, also wenn man Glück hat, kriegt man mal irgendwie ein Feedback dazu. Das ist aber dann nichts Inhaltliches, womit man jetzt in dem Sinne was anfangen könnte, zumal man ja die Musik auch eh schon fertig gemacht hat und nicht nach fremdem Feedback irgendwie macht. Aber meistens, glaube ich, kriegt man da gar keine wirkliche Rückmeldung.
Also bleibt es tatsächlich weiter spannend, welcher Song tatsächlich dann vielleicht auf irgendeinem Radiosender in höherer Rotation läuft oder welcher in irgendeine der vielen Playlists reinrutscht und dann ein höheres Streaming hat oder welcher Song von dem Publikum live besonders gut angenommen wird.
Ja.
Habt ihr ja auch gerade schon gesagt.
Genau, absolut. Ja.
Aber das, ich
das ist
auch
das Schöne
Seite,
daran.
Ja. Finde ich auch. Und ich finde es auch gut, dass da eben Leute sitzen, die sagen, boah, gefällt mir nicht, gefällt mir gut. Ich meine, das macht auch Radio aus, dass Leute, denen man als Hörer oder Hörerin vertraut, dass die eine gute Entscheidung treffen. Und wenn unser Song jetzt nicht dabei ist, Pech für uns in dem Sinne. Aber ich finde es ja schön, dass das noch handgemacht ist, handausgesucht ist. Und das macht der Radio immer noch aus.
Ja, ja, nicht nach irgendwelchen Vorgaben. Da muss jetzt von da jetzt noch was rein oder sonst irgendwie. Mhm. Ich habe mich ein bisschen an den Songs so lang gehört und habe so geguckt, so wo verbinde ich selber ein bisschen was mit oder wo ist erst auch schon mal der Titel, egal ob er jetzt ernster oder mal ein bisschen ironischer ist oder wie. Und welcher habe mich tatsächlich gecatcht, unabhängig von der Musik, die ich auch toll finde, ist das erste Mal im Internet. Ist so eine Geschichte, weil dieses 56K-Modem, was ihr in dem Song auch besingt, war damals tatsächlich in meiner Studentenwohnung Realität. Mit meiner Mitbewohnerin, liebe Grüße Anna, für den Fall, dass du den Song noch hörst, ist schon einige Jahre her, die dann immer einfach den Stecker rausgezogen hat, weil sie telefonieren wollte. Und ich dann eine aufbauende Seite schon gewundert hatte, die ging ja so und so damals ganz langsam, aber ich war einfach nicht mehr im Internet drin. Weil die Buchse da war im Flur drin und wir haben beide diesen Anschluss genutzt. Und wenn Frauen telefonieren, könnt ihr euch vorstellen, das war länger als mein Internet auf alle Fälle.
Ja, man hat ja auch noch diesen 56K-Modem-Soundtrack im Ohr. Also jedenfalls wir.
Es gibt viele,
ja. Ja, und ja, das war so halt so auch jetzt bei uns so, also bei mir auf jeden Fall auch so, der erste Zugang zum Internet mit diesem Modemgeräusch und dann halt noch irgendwie ICQ tatsächlich da oder MSN Messenger. Ja, mehr wollte ich glaube ich nicht sagen. Ich wollte es nur relaten, aber mit dem Telefon fällt mir ein, dass wir dann irgendwann auf ISDN umgestiegen sind bei mir zu Hause. Und dann konnte man ins Internet und gleichzeitig telefonieren, glaube ich. Und man konnte auch auf zwei Nummern telefonieren, also mit Festnetz.
Aber da gab es auch nur eine beschränkte Anzahl. Also wenn du dann mehrere Rechner hattest, dann konntest du, glaube ich, nur entweder zwei Telefone oder zwei Rechner oder sowas machen.
Ganz spannend, wie seid ihr auf die Idee gekommen oder wer von euch ist auf die Idee gekommen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Da müssen wir ganz ehrlich sein, also diese Idee, Session 104, bei uns sind die Sessions nummeriert, okay. Durchlaufend seit Session 1. Diese Musik gab es und dann haben wir mit unserem Freund Johannes Schröder, das ist der Mann, der Alpina Weiß, Warum fragst du Templin, die Videos gedreht hat, ein ganz toller Regisseur und Filmemacher, der sich öfter mal Zeit genommen hat, mit uns Musik zu machen. Und er meinte, ey, ich höre da voll irgendwie was mit das erste Mal im Internet. Und dann waren wir so perfekt. Und dann haben wir auch mit ihm zusammen diesen Text geschrieben. Und es ist ein schöner Song mit vielen Erinnerungen und Gefühlen. Ich glaube, jeder und jede sieht da irgendwie was drin, wenn man das hört. Es sei denn, man ist jetzt, gut, man muss schon in den 90ern geboren sein, glaube ich, um das Gefühl noch mitzunehmen.
Ja, man muss es kennen, ansonsten weiß man gar nicht, um was es geht. Da hätte ich auch über Kassetten reden können, die man mit dem Bleistift irgendwie wieder aufrollen muss, weil sie sich im Radio-Player verfangen haben. Also das ist dann noch ein bisschen älter wahrscheinlich. Aber es geht ja bei Musik immer darum, auch Erinnerungen entweder zu schaffen oder wieder aufzurufen. Also von daher ist es, ich fand es eben, es hat für mich gleich erstmal, ich mache mal das Erste, wenn ich mir so ein Checklist von so einem Album vornehme. Ich lese sie mir alle erstmal durch, bevor ich überhaupt anfange zu hören. Und dann fange ich aber auch vorne an zu hören, weil ich immer davon ausgehe, dass sich der Künstler, die Künstlerin irgendwas dabei gedacht hat in der Reihenfolge, aber habe dann schon im Kopf, okay, da kommt jetzt gleich der Nächste, der hat ja so einen coolen Titel gehabt oder sowas. Also ich habe das ist so ein Spring von mir, bevor ich das alles irgendwie angefangen zu hören, habe ich erst einmal schon quasi die ganzen Titel eingescannt, um dann mit freudiger Erwartung festzustellen, was ist denn, welche Erwartungen oder auch nicht der Titel erfüllt bei mir.
Wollte auch zu sagen, ich finde es ganz interessant, so am liebsten würde ich auch einmal so ganze musikalische Gedächtnis, was man denn von der Albumproduktion hat, löschen und auch mal wieder komplett neu mit dem ersten Eindruck hören. Das ist ja leider nicht möglich. Aber trotz dessen, dass wir uns für die Reihenfolge auch tatsächlich was überlegt hatten oder einen Plan dahinter hatten, muss ich auch sagen, dass ich mir jetzt so, nachdem es fast einen Monat raus ist, auch denken könnte, ja, eine andere Reihenfolge hätte man da auch nochmal bauen können, weil wir einfach auch als wir live gespielt haben, anders angefangen haben. Und dann ist das irgendwie, haben wir uns auch drüber unterhalten, so eigentlich hätte man vielleicht auch die Reihenfolge so machen können. Also es ist halt immer ganz schwierig, dann irgendwie vorzustehen und zu sagen, das ist die Reihenfolge. Zumal das ja auch immer so ein Zeitdokument ist, einfach aus der Zeit, aus dem Prozess, aus dem man da gerade herauskommt. Und eigentlich ja auch was ganz Schönes ist, dass man halt eigentlich immer weiter damit arbeiten kann. Und
Ja, in dem Fall war es wirklich, muss man ehrlich sagen, dass wir sehr großen Zeitdruck hatten und es war noch nicht alles. Wir mussten das Cover abgeben, bevor die ganzen Songs fertig waren. Das heißt, wir mussten relativ auch ins Schwarze rein schätzen und ins Blaue. Und die Songs sind jetzt eher inhaltlich, also es ist eine Reise vom Römerweg nach Paris und die Songs sind eher thematisch aufgebaut. Musikalisch könnte man das hier und da wechseln. Beim anderen Album haben wir uns eher musikalisch, da haben wir nochmal diesen Wechsel gemacht und haben nur vergessen, das Plattencover anzupassen. Die ersten Drucke waren dann mit einer falschen Reihenfolge. Diese Zeit hatten wir diesmal nicht, aber ey, man kann, es ist wie mit Songs, man kann sie 20.000 Mal ändern. Am Ende muss man, wie Ludi sagt, es ist ein Zeitzeugnis, jedes Album, und es ist abgeschlossen und es ist gut so, wie es ist. Im Nachhinein weiß man immer besser.
Man muss immer das Go zu irgendeiner Version, entweder von der Reihenfolge oder auch beim Song. Wahrscheinlich ist man nie fertig mit irgendeinem Stück. Man könnte
absolut nicht. Sagen. Und das schönste Beispiel, wenn ich nochmal zurückkommen darf an der Stelle, ist Allee der Kosmonauten, wo viele Ideen waren, wie könnte man da noch das? Und dann können wir da noch das? Und dann können wir da noch das? Und am Ende ist ein Großteil außer Schlagzeug, ist es eigentlich Demo. Also Sachen, die in der Demo-Produktion, das ist eine gute Vorproduktion, die wir machen, aber eigentlich 1:1 alles das, was in der ersten Version da war. Und es ist so reduziert, aber genauso ist es dann anscheinend total gut, auch wie Kites Horse. Es ist ein kompletter, außer Schlagzeug, kompletter Demo-Status, weil wir über Nacht diesen Song einreichen mussten. Und manchmal sind die ersten Gefühle und die ehrlichen Emotionen die richtigen. Und die Frage ist, was macht jetzt die Vollproduktion, jetzt noch ein Synth da und ein Chor da? Macht es den Song erfolgreich oder besser? Ich glaube, im Endeffekt kommt es auf den Song selbst an und auf das Gefühl, das er vermittelt, egal in welchem Zustand.
Ja, das ist auch generell, was wir öfter haben, so mit Songs, wo wir merken, dass, ein Gitarrensolo oder so einfach nachts im Studio entstanden ist mit ein bisschen alkoholischen Getränken oder so, aber das ist dann halt irgendwie eine Stimmung und eine Einstellung des Sounds, was jetzt gar nicht so demomäßig degradierend klingen soll, sondern einfach in der Situation so entstanden ist. Und manchmal so ein Produktionsprozess eigentlich auch dabei hilft, sich darauf zu besinnen, dass das, was man da hat, eigentlich schon genau das ist, was man will und gar nicht das Gefühl haben muss, da noch irgendwie was zu verschlimmbessern, wie man so schön sagt. Ne?
Nee, es ist, also, um das mal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer da draußen klar, konkreter zu machen, also wir arbeiten im Studio und wir nehmen die Gitarren direkt auf als DI-Signal mit Emulation und das ist schon alles so, wie man es auch verwenden könnte, aber natürlich ist der Prozess eher so, ja, spiel mal irgendwas und nicht spiel jetzt mal 10 Mal, bis es perfekt ist, sondern spiel das erste, was dir einfällt. Und ein schönes Beispiel ist was Besonderes, das Gitarrensolo, das war der besagte Abend nachts um 12:30 und Matthias hat versucht, wir haben es 20 Mal neu aufgenommen die Tage danach. Nichts war vom Gefühl so perfekt wie das Solo, was auf dem Album ist. Das ist nachts 12:30 aufgenommen, one take, es war perfekt. Die Emotion, die erste, ist immer die richtige. Und das ist gut.
Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das wollte ich eigentlich nur ergänzen. Manchmal, wenn man eine Idee im Kopf hat und die das erste Mal spielt, dann ist die so prägnant und so gefühlvoll, dass man sich eigentlich die nächsten 100 Mal, wenn man sie wiederholt, nur daran abarbeitet, wieder in irgendeiner Weise dahin zu kommen, wo man eigentlich gestartet ist mit seiner Reise.
Und deswegen ein kleiner Tipp, immer ein Song, wenn man einen Song angeht, am selben Tag eine Version fertig machen. Das ist jetzt unser neues Credo. Nicht Ideen 10 Sekunden anfangen und liegen lassen, sondern weitermachen, weil die muss man die Emotion mitnehmen. Sonst kommt man, es gibt Songideen von uns ungefähr 30, 40, die bei diesen 20 Sekunden bis heute stehen geblieben sind.
Vielleicht finden sie ja dann irgendwann später doch nochmal Verwendung. Aber man hat ja immer dann wieder so viele neue Ideen, die wir natürlich auch gerne verarbeiten möchten.
Hoffentlich, hoffentlich.
Hoffentlich. Kommen wir zu einer Geschichte, die ich immer wieder gerne aufgreife. Und zwar bitte ich meine Gäste, in dem Fall euch, andere Band, andere Künstler, Künstlerin, den Hörer, HörerInnen vorzuschlagen. Wie gesagt, pass mal auf, ganz geile Geschichte, müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Habt ihr da was mitgebracht?
Ja, haben wir. Und zwar die Band Minneapolis. Das auch, also wo wir gerade über Fertigmachen und sowas gesprochen haben, es ist unser guter Freund Max, der auch bei Sinn früher mitgespielt hat, und unser Freund Konrad, die zusammen dieses Projekt haben, die vor Jahren immer mal wieder eine Single, es sind 4 Songs, glaube ich, draußen und auch extrem tolle Songs, aber sie arbeiten seit Jahren am ersten Album und das Album ist jetzt schon perfekt. Ist nur die Frage, wann kommt es raus? Aber wir empfehlen konkret mal den Song The Park, aber hört euch mal Minneapolis an, das ist wirklich richtig, richtig tolle Musik, das sind auch richtig tolle Menschen und ich freue mich extrem doll auf das, was da bald kommt.
Hört sich schon mal spannend an. packe ich mit in die Playlist rein. Die HörerInnen wissen das schon, dass es zu dem Podcast eben auch noch eine Playlist mit euren Songs, wo wir darüber gesprochen haben, aber eben auch, da wird dann jetzt von Minneapolis noch der Song natürlich logischerweise auch noch reingepackt.
Dürfen wir noch einen zweiten rausholen?
Natürlich.
Oha.
Weil das ist ja ein Song, weil du ja, Matthias, vorhin meintest, Songs, die uns auch bewegt haben. Minneapolis hat uns jetzt eher über die Jahre freundschaftlich, musikalisch begleitet, aber es gibt einen Song, der bei uns, also bei Ludwig und mir zumindest, auch relativ weit oben war dieses Jahr in den Spotify-Rap-Charts, und das ist von der Band Nitsch, N-I-T-S-C-H, der Song Is Okay. Den habe ich auf Rotation gehabt dieses Jahr und fand den extrem gut.
Sagt mir auch gar nichts. Also ich meine, ich höre ja auch schon sehr viel Musik. Dem Podcast sei es geschuldet, aber ja, finde ich immer spannend, dass dann doch immer noch was kommt, wo man sich drauf freut, es nachzuhören.
Vielen Dank. Ja, ich hatte den auch irgendwie in einer Release-Radar-Liste bei mir im Streaming und dachte, ach Mensch, gibt es doch noch irgendwie 80er-Jahre-Musik, die ich noch nicht kannte und mir sehr gefällt. Und dann habe ich gesehen, ach, das ist ja doch eher aktuelle Musik. Und die haben auch gerade ihr Album rausgebracht, also vor kurzem. Und genau, da haben sich Hannes und ich dann uns gleich rein verliebt in diese Musik.
Ja, sehr, sehr schön. Ihr habt gerade schon erzählt, ihr habt das Album ist im Monat draußen, ihr habt jetzt schon getourt, jetzt ist es so und so erstmal. Die Feiertage kommen, Silvester kommt. Plant ihr im nächsten Jahr noch weiter zu touren? Steht da schon was fest oder ist es nur im Hinterkopf?
Also wir planen tatsächlich unser nächstes Jahr. Da gibt es jetzt auch schon ein paar Auftritte, die wir im Sommer dann haben werden. Ich glaube, so ein Highlight wird auf jeden Fall der 11.7. Auf der Zugspitze. Auf der Zugspitze.
Wie kommt man dazu, dort ein Konzert zu machen? Gibt es da ein größeres Event, wo euch...
Genau, gibt es so ein Eventformat. Das ist auch so ein bisschen in so eine Unplugged-Richtung. Und wir hatten ja die große Freude, im April dieses Jahres in Zermatt zu spielen, beim Zermatt Unplugged. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das darüber irgendwie so ein bisschen entstanden. Aber ich finde, ein Auftritt im Jahr auf dem Berg sollte jetzt auf jeden Fall Maßgabe sein für uns. Und ansonsten schauen wir natürlich jetzt, dass wir dass wir einfach jetzt nochmal unterwegs sind im Frühjahr, im Sommer bei etwaigen Konzerten. Und dann sehen wir sicherlich nach ein bisschen Luft holen für uns alle, wie es dann auch musikalisch weitergeht. Da hatte ja Hannes schon angedeutet, es gibt auch wieder weitere neue Ideen.
Ich habe heute einen gemacht, zeige ich euch morgen.
Ja, perfekt, super, so machen wir das.
Quatsch. Aber wir sind da relativ fleißig und fangen jetzt in der Tat direkt an, zusammen wieder neue Songs zu machen, weil es einfach extrem viel Spaß macht. Und wir machen das nächste Album so hauptsächlich selber, ohne fremden Produzenten, und werden da nochmal den nächsten Schritt gehen und diese Familie irgendwie weiter einbeziehen und ausbauen, und haben extrem, extrem Lust. Also an Ideen mangelt es zum Glück nicht, und an Lust auch nicht. Insofern stehen wir in den Startlöchern, aber jetzt erstmal kurz durchatmen ein paar Wochen.
Das hört sich doch sehr gut an. Das hört sich auch nach einem schönen Schlusswort an. Ein schöner Ausblick auf das, was für euch im nächsten Jahr kommt. Ich kann zum Podcast so viel sagen, ihr wart jetzt erstmal für dieses Jahr die letzte Band oder die letzte Musiker im Podcast. Es gibt jetzt noch einen abschließenden Podcast, wo es ein bisschen über die Musik des Jahres geht, mit Gast auch. Der kommt dann im Anschluss noch so als Jahresabschluss bei so viel gehörter Musik. Euch ganz vielen Dank, dass ihr hier bei mir gewesen seid und so schön und über eure Songs erzählt habt. Es bleiben immer 1000 Fragen offen, aber vielleicht, ihr sagt ja, ihr macht weiter, dann gibt es vielleicht auch irgendwann wieder neue Blätter und dann hören wir uns vielleicht wieder im Podcast, dann gibt es wieder neue Stories zu erzählen. Ich fand es sehr interessant, es war sehr sympathisch, sehr spannend, und vielen Dank an euch, und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Ciao, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Is Was Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.